Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der Skandal um die gefälschten Texte des Spiegelreporters Klaas Relotius hat den Journalismus in Deutschland erschüttert und den Spiegel in Hamburg beschädigt. Es waren Täuschungen und Manipulationen in ganz großem Stil. Und dass die schließlich aufgedeckt werden konnten, haben wir ausschließlich Juan Moreno zu verdanken, der als Kollege von Relotius Verdacht schöpfte und auf eigene Kosten recherchierte. Eine harte Zeit im Übrigen mit elementaren Existenzängsten.
Das ist eine kleine Welt, diese Reporterwelt. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Kollegen, schon gar nicht gibt es wahnsinnig viele Anlaufstellen, die man als Reporter angehen kann, wenn man dann beim Spiegel rausfliegt. Das heißt, sagen wir mal, wenn ich den Ruf gehabt hätte, dass ich aus Niedertracht einen Kollegen anschwärze, dann wäre es relativ schwierig gewesen, dann, sagen wir mal, zur Zeit oder zum Stern zu gehen und sagen, die lügen beim Spiegel, ich bin eigentlich total toll, darf ich für euch schreiben. Dazu, also das wär's gewesen für mich, ja.
Dazu kommt zum einen die Verhältnisse, auch die Arbeitsverhältnisse heutzutage bei den Printmedien sind schwierig geworden. Und zum Zweiten ändert nichts an dem Umstand, dass sie Familie haben und 4 Kinder.
4 wunderbare Mädchen, ja. Ja, es ist eine schwierige Situation, aber ich glaube, dass tatsächlich relativ viele sich in so eine Situation hineinversetzen können. Auch der Hörer, man sieht ja manche Dinge im Betrieb, die nicht so ganz sauber sind, und dann denkt man sich, ach komm, sage ich da jetzt was oder geht es mich im Zweifel nichts an und lass das irgendwie vorbeiziehen.
Hatten Sie in dieser Phase eigentlich Verbündete oder haben Sie das alles auf eigene Rechnung gemacht?
Meine Frau ist Journalistin, auch beim Radio, ganz klarer, kluger Geist. Und ich hatte ein paar Freunde, Journalistenfreunde, denen ich vertraut habe, denn mir war wichtig, dass ich gewissermaßen, bevor die Sache explodiert ist, einigen Leuten erzählt habe, um im Nachhinein gewissermaßen Zeugen zu haben, welche Gedankengänge und was sich meine Absichten waren und so weiter. Ich hatte ein paar, denen ich das erzählt habe. Also richtig Verbündete waren es nicht, aber das waren, sagen wir mal, Brüder und Schwestern im Geiste, ja.
Wie heftig war auch in dieser Phase die Enttäuschung über eine Spiegelhierarchie, die Ihnen nicht geglaubt hat, möglicherweise deshalb, weil man diesen Halbgott Relotius nicht beschädigen wollte?
Sie war sehr groß, weil Sie dürfen nicht vergessen, wenn Sie beim Spiegel in Hamburg da reinmarschieren, das ist ein Riesenatrium, ich glaube 25, 30 Meter hoch, sehr, sehr imposant, und da steht an der Wand, sagen, was ist. Das ist, was dieser Laden macht. Der handelt mit Wahrheit und der versucht, die Wahrheit zu ermitteln. Und ich dachte, ich komme mit etwas, wie sich später herausstellte, richtigerweise, mit etwas, das wahr ist, mit etwas, was ein Skandal ist. Und lief dort, ich glaube, die Formulierung, die ich damals gewählt habe, war solide Spiegel-Qualitätswende. Die haben mir mehr oder weniger klar gemacht, dass das für mich das war. Genau, das war eine große Enttäuschung.
Inzwischen ist alles anders und alles anders gekommen.
Jetzt haben Sie mich lieb, ja.
Jetzt sind Sie so eine Art Halbgott. Ich weiß nicht, haben Sie inzwischen ähnlich viele Journalistenpreise gekriegt wie Relotius früher?
Es gab eine Auszeichnung von einem Rechercheverband, und das ist ehrlich gesagt mein erster und einziger Journalistenpreis, den ich also nicht für einen Text bekommen habe. Okay. Aber Klaas Relotius, nur um die Dimension mal klar zu machen, hat in ungefähr 7, 8 Jahren, hat er sage und schreibe 40 Journalistenpreise bekommen. Das ist ein unfassbarer Wert.
Und könnte auch dazu führen, dass man über die eigene Branche ein bisschen
nachdenkt. Ja, vielleicht. Dazu neigen wir nicht, aber es wäre vielleicht klug, ja.
Leute der Woche mit dem Spiegelreporter und Journalistenkollegen Juan Moreno. Moreno ist der, der den Skandal um die Fälschungen von Klaas Relotius aufgedeckt hat. Er, ein klassisches Gastarbeiterkind, in den 70er Jahren machten sich die Eltern auf den Weg von Andalusien ins hessische Hanau.
Meine Eltern sind aus sehr, sehr armen Verhältnissen und haben dann relativ schnell gemerkt, dass man in Deutschland, das hat sich ja rumgesprochen, ich glaube, mein Vater wurde sogar angeworben, da gab es Büros damals von deutschen Firmen, die in Spanien damals vermeintliche Fachkräfte, weil ehrlich gesagt, mein Vater war keine Fachkraft, er war bereit, hart zu arbeiten und hat sich nie beschwert, lässt auch bis heute kein böses Wort auf Deutschland irgendwie kommen, der ist sehr, sehr dankbar für das, was er hier machen konnte. Er sagte, ich habe 2 Brüder, Deutschland hat euch studieren lassen. Das meint er ganz ernst, weil er sagte, wenn du in Spanien geblieben wärst, wäre das eine andere Karriere möglicherweise geworden.
Das gilt für Sie und die beiden Brüder?
Und die beiden Brüder, ja. Der eine ist bei einem großen deutschen Unternehmen, der andere arbeitet fürs spanische Fernsehen und überträgt Olympische Spiele, unter anderem ist Techniker dort. Und auf jeden Fall sind die sehr, sehr dankbar, und es ist eine ganz klassische Gastarbeiterfamilie, wie man das auch in Baden-Württemberg ja auch viele von vielen kennen.
Als die Eltern nach Deutschland kamen, konnten sie vermutlich kein Deutsch?
Nein. Und sie gingen auch nicht, ehrlich gesagt. Also so halb.
Okay.
Naja, sie haben es versucht natürlich, aber mein Vater hat zum Beispiel ein Jahr in Frankreich gelebt. Da war das viel leichter, weil Französisch deutlich leichter ist, wenn man Spanisch als Basis hat. Und mit dem Deutschen und vor allem mit der deutschen Grammatik hat er einen Privatkrieg geführt über viele, viele Jahre. Und ich glaube, ich tue mich unrecht, wenn ich ihm sage, der könnte jetzt dieses Buch, das ich da gerade geschrieben habe, der könnte das nicht lesen.
Okay.
Also er platzt vor Stolz, aber lesen kann er es ehrlich gesagt, also das kann er nicht.
Gehört Ihr Vater, gehören die Eltern zu der Generation, vielleicht sogar zur ersten Gastarbeitergeneration, von denen man gedacht hat, die kommen hierher, arbeiten ein paar Jahre und gehen dann selbstverständlich wieder zurück?
Die dachten auch, ich bin eine Weile hier, schaffe ein paar Jahre, arbeite ein paar Jahre, sammle ein bisschen Geld zusammen und gehe dann zurück in die Heimat. Und dann kam halt etwas dazwischen, was man Leben nennt. Und dann kommt man, dann lernt man hier andere kennen. Und die Kinder, in dem Falle drei Söhne, fangen an zur Schule zu gehen. Und will man ihn jetzt aus der Schule nehmen? Aber sie sprechen ja nicht mehr vernünftig Spanisch. Und so ergibt sich das dann, dass sie 30 Jahre hier sind und tatsächlich jetzt vor einigen Jahren zurückgegangen sind nach Südspanien.
Ich wollte gerade fragen, wie ist es bei Ihren Eltern dann ausgegangen? Haben die den Schritt dann nochmal gemacht, ganz zurückzugehen?
Sie sind zurückgegangen, weil mein jüngerer Bruder, der Jüngste, arbeitet für Siemens, ich glaube, ich kann das sagen, und ist eigentlich weltweit unterwegs. Der andere ist, wie gesagt, beim spanischen Fernsehen und ich bin in Deutschland. Das heißt, oftmals neigen ja die Eltern dazu, wenn sie sich entscheiden können, wo sie wohnen wollen, in der Nähe der Kinder zu wohnen. Und in dem Falle sagte mein Vater, ja, wo soll ich denn hin? Der eine ist ständig irgendwie in Südamerika unterwegs, der andere ständig auf irgendwelchen Sportveranstaltungen und du bist in Berlin, da kriegen mich keine drei Pferde hin. Also gehe ich zurück nach Andalusien und ihr kommt gefälligst und besucht mich. Und das ist, glaube ich, jetzt der Deal.
Aber Deutschland bleibt für die Eltern ein Land, das
da ist jeder deutsche Patriot verblasst, weil sie einfach sagen, guckt mal, wo ich herkam und schaut doch mal, was ihr machen durftet. Und das war nicht zuletzt ein Verdienst der Deutschen, dass das so lief. Ja.
Thomas Meyer war in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster, ein Mann, der in der Schweiz als Werbetexter anfing, bis er 2012 gleich mit seinem ersten Roman Wolkenbruchs erste Reise in die Arme einer Schickse einen Bestseller landete. Später wurde das Buch dann verfilmt und mit dem Film bewirbt sich die Schweiz aktuell in Hollywood um den Oscar für den besten ausländischen Film.
Matti, meine Romanfigur, ist ein junger, orthodoxer Jude aus Zürich, der sich im ersten Buch in eine Schickse verliebt, in ein nicht-jüdisches Mädchen und somit in die falsche Frau. Und das führt zum Bruch mit seiner Familie. Und das Buch endet in einem Hotelzimmer in Zürich. Motti heimatlos und ahnungslos, was er jetzt tun soll mit seinem Leben. Und so beginnt dann auch der zweite Band.
Und das Besondere dieses Buches ist, dass es nicht nur auf Deutsch geschrieben ist, sondern auch viele Worte aus dem Jiddischen übernimmt. Warum war Ihnen das so ein Anliegen?
Das ist, wie eigentlich das ganze Buch und überhaupt so vieles einfach so passiert. Ich war ja vor diesem Buch noch kein Schriftsteller.
Sie waren Werbetexter?
Ich war Werbetexter. Und wie so viele Werbetexter war ich natürlich Werbetexter mit Schriftstellerwunsch. Aber ich hatte keine passende Idee. Und diese Geschichte mit dem Motti Wolkenbruch, das war auch in der ersten Fassung war das nur ein Beitrag für ein Zürcher Satiremagazin. Wer die Zürcher kennt, weiß, dass ein Satiremagazin da nicht lange überlebt. Für die 6 Folgen, die da waren, die 6 Ausgaben, habe ich eine Zweiseiter geschrieben. So war das auch gedacht, als Magazinbeitrag, wie ich ihn damals immer wieder mal verfasste, 10.000 Zeichen oder sowas. Und ich habe da, um den Text etwas aufzufrischen, ein paar jiddische Wörter eingeflochten, die ich kannte aus meiner Familie. Und habe dabei gemerkt, irgendwie trägt mich das weiter. Also ich glaube, das geht weiter über diesen mir bekannten Rahmen hinaus. Und ich habe dann halt weitergeschrieben, habe meine Mutter um jiddische Wörterbücher gebeten und irgendwann gemerkt, ich glaube, hier entsteht nun gerade dieses Buch, das ich schon immer schreiben wollte.
Ja, Ihre Mutter ist Jüdin, Ihr Vater ist Christ. Da denkt man ja auch gleich, inwiefern hat diese Figur Motti mit Ihnen selbst zu tun?
Ja, und nicht nur das. Motti trägt Bart, hat Brille, wohnt in Zürich. Also die Parallelen sind ja nicht von der Hand zu weisen. Und ich fand aber immer damals, das sei nicht autobiografisch, das sei nicht weiter maßgeblich, dass der so aussieht wie ich, weil ich ja nicht orthodox aufgewachsen bin, nur schon nicht religiös aufgewachsen bin. Aber ich musste dann mir irgendwann eingestehen, dass dieser Befreiungsschlag, den dieser Motti da vornimmt, gegenüber dem Erwartungssystem, das ihm da von Seiten der Eltern oder auch der ganzen Verwandtschaft übergestülpt worden ist, dieser Befreiungsschlag hat schon auch mit mir zu tun gehabt.
Wolkenbruchs waghalsiges Stell dich ein mit einer Spionin. So heißt das neue Buch des Schweizer Schriftstellers Thomas Mayer. Es ist die Fortsetzung seines ersten Wolkenbruch-Romans von 2012.
Im Kibbutz, da sind es die verlorenen Söhne Israels zu Hause, diese Unterstützungsgruppe für orthodoxe Aussteiger, das sind etwa 7 Leute. Und Motti wird da integriert und irgendwann beschuldigt, Geld gestohlen zu haben. Er wird dann einem Verhör unterzogen. Man prüft ihn wirklich sehr hart und er bleibt aber loyal. Also er verrät da seinen Freund Aaron nicht. Und dann gibt es ein Initiationsritual und dann eröffnet man ihm: Motti, wir sind nicht die verlorenen Söhne Israels, wir sind die jüdische Weltverschwörung und du bist jetzt einer von uns.
Und das spielt ja auch mit dem Vorurteil, dass die Juden die Welt regieren, dass die Juden das Geld, den Geldmarkt bestimmen. All das ist da drin. Haben Sie nachgeforscht, warum diese Klischees, diese Vorurteile so tief in den Menschen sitzen?
Ich habe viel darüber nachgelesen und nachgedacht. Ich glaube, es ist einem Bedürfnis geschuldet. Und dieses Bedürfnis hat auch stammesgeschichtliche Gründe. Also wir sind in Gruppen entstanden. Dass man sich gegen andere Gruppen abgrenzt, das ist in unserer Biologie. Warum man sich jetzt ausgerechnet gegen die Gruppe der Juden so stark abgrenzt, hat wohl auch damit zu tun, dass man halt einfach auch immer einen Schuldigen braucht für Dinge, die schief laufen. Anstatt dass man sie löst oder gar bei sich den Fehler sucht, wird die Verantwortung abgeschoben. Das kennt jeder, der schon mal eine Beziehung gehabt hat. Da ist immer der Partner schuld. Und auf der nächsthöheren Ebene sind es die Nachbarn. Und irgendwann kommen dann halt die Juden ins Spiel. Und das funktioniert seit 3000 Jahren und ist dann natürlich fast schon im Sinne der selbsterfüllenden Prophezeiung wahr geworden. Also das macht man behauptet das schon so lange, dass man halt auch quasi Grund hat, es zu glauben.
Und es gibt einen Test der Harvard-Universität und da geht es darum, rauszukriegen, ist man rassistisch, ist man sexistisch und ganz egal, wer diesen Test macht, das Ergebnis wird so sein, es steckt in uns allen einfach drin. Also dagegen anzuschreiben, ist ja auch eine große Aufgabe. Ist letztendlich der schwarze Humor für Sie die einzige Lösung?
Ja, also ich weiß von mir auch, dass ich rassistische und sexistische Tendenzen habe. Ich erwische mich auch immer wieder mal dabei.
Die Frage ist, wann zuletzt?
Das ist eine gute Frage. Wann war das zuletzt? Ich glaube, es war im Straßenverkehr, als jemand von mir wirklich wahnsinnig ungeschickt unterwegs war und ich überzeugt war, das kann nur eine Frau sein. Blöderweise war es dann auch eine. Das ist natürlich sexistisch. Da bin ich nicht gefeit davor.
Die Frage, aber Sie haben es festgestellt, Sie haben es nicht gewusst.
Ja, die Frage ist ja, wie gehe ich damit um? Und für wie real halte ich das? Also habe ich hier, in diesem Moment, bin ich da, glaube ich, einer Wahrheit auf der Spur zu sein? Oder stelle ich fest, dass ich einer Prägung auf die Schliche gekommen bin? Also bin ich das oder ist das die Welt? Und solange ich das bei mir behalten kann, ist das ja auch unproblematisch.
David Schalko ist Fernsehproduzent und Filmemacher. Er verantwortet die erfolgreichste österreichische Satiresendung und er hat zu dem Land, in dem er lebt, ein durchaus distanziertes Verhältnis.
Wie Politik in Österreich funktioniert und dass sie per se sehr korrupt ist und dass sie überall ihre Finger im Spiel hat, vor allem was die Medien betrifft oder auch die Verschränkung mit Großunternehmern, das hat man an diesen Spenden Auflistungen gesehen, dass die immens ist. Und das ist halt ein sehr kleines Land, das sehr, wo diese Verschränkungen halt auf sehr dichtem Raum passieren. Mhm. Und deswegen agiert die Politik bei uns nicht unabhängig.
Wie haben denn die Medien eigentlich auf diese Strache-Geschichte reagiert? Also ORF als öffentlich-rechtlicher Rundfunk- und Fernsehsender, die Kronenzeitung als wichtiges Boulevardblatt beispielsweise?
Die wollten vom Strache in dem Video gekauft werden und sind auch dementsprechend verhöhnt worden. Also die haben sich sozusagen vom Strache gelöst, klar. Und die Medien haben sich natürlich in Österreich darauf gestürzt. Das ist ja auch ein sehr großer politischer Skandal, auch wenn er jetzt so fast schon ein bisschen in Vergessenheit gerät. Aber man wird kaum Pendants finden, die eine ähnliche Schlagkraft hatten eigentlich, ja. Wo einem das so vor Augen vorgeführt wird. Aber es ist eher erstaunlich, dass das kaum noch eine Rolle spielt. Also da sieht man, wie vergesslich sozusagen auch in Zeiten des Internet der Wähler ist, wie schnell das sozusagen kein Thema mehr eigentlich ist. Oder wie wenig Relevanz das in einer politischen Welt hat eigentlich.
Ich glaube, das wichtigste Thema der alten Koalition, bestehend aus ÖVP und FPÖ, war die Flüchtlingsfrage. Ist das auch aktuell bei beiden Parteien das wichtigste politische Wahlkampfthema?
Ja, sowohl die ÖVP als auch die FPÖ versuchen natürlich jedes Thema mit der Flüchtlingsthematik zu verknüpfen. Klar, weil sie haben ja auch nichts anderes. Das ist ja sozusagen der Hauptpunkt, wie man Wähler fängt in deren Sicht. Was ich ein bisschen enttäuschend finde, ist, dass das Thema Klimawandel so halbherzig mitgenommen wird und sogar das versucht er kurz in Wahrheit über Migrationsflüchtlinge noch mit Migration zu verbinden. Da sieht man halt sozusagen, dass Politik auch ein sehr zynisches Geschäft geworden ist und dass da verstehe ich auch ein bisschen die Enttäuschung der Leute mit der Politik oder dass sie denen nicht mehr große Lösungen zutrauen. Man spürt da nicht, dass da an einem Strang gezogen wird, der wirklich so ein großes Problem lösen will.
Die Zurückhaltung der österreichischen Parteien und Politiker in Sachen Klima hängt aber doch möglicherweise auch damit zusammen, dass es den Österreicher oder die Österreicherin an und für sich nicht so schrecklich interessiert, oder?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist eigentlich so wie überall auf der Welt. Also erstens ist es eine Generationsgeschichte. Früher war das in Österreich ein sehr präsentes Thema, also über Mülltrennung und etc. Es waren auch Plastikflaschen eine Zeit lang verboten in Österreich zum Beispiel. Es hat sich dann irgendwann einmal versandet, so vor 15 Jahren, und seitdem ist es kein großes Thema mehr. Ich glaube, es hat mit dem Ende der Saure-Regen-Debatte, so kommt es einem fast vor irgendwie. Und der Österreicher glaubt immer, dass Österreich ganz weit vorne ist, umweltpolitisch, nur weil wir keine Atomkraftwerke haben. In Wahrheit ist Österreich aber ein Schlusslicht bei den CO2-Emissionen und der Handlungsbedarf wäre immens. Und es gibt eigentlich kaum ein Land, wo Umweltpolitik so ignoriert wird wie in Österreich, muss man ehrlicherweise sagen.
Er kommt aus Österreich und ist beruflich gesehen doppelt erfolgreich. David Schalko schreibt Bücher, 4 Romane hat er bisher veröffentlicht. Und er hat als Film- und Fernsehproduzent viele innovative Formate entwickelt. Zum Beispiel die Satire-Sendung Willkommen Österreich mit den beiden Comedians Dirk Stiermann und Christoph Grissemann. Im Übrigen ein Quoten- und Erfolgsgarant.
Weil die das ganz hervorragend machen und auch ein ganz eingespieltes Duo sind. Und natürlich, weil diese Sendung sozusagen auch immer wieder ein bisschen die Grenzen übertritt und nicht so gemacht am Reißbrett wirkt wie andere Late-Night-Shows. Und dass es sozusagen auch ein bisschen die Grenzen überschreitet. Und sie ist ein wichtiger Sprachrohr in Österreich geworden. Ja. Und es ist eigentlich eine der letzten Fernsehheimaten, die es wahrscheinlich beim ORF noch gibt.
Wann wurde die Grenze das letzte Mal überschritten?
Die wird jede Woche überschritten.
Was erwartet uns dann bei der nächsten Grenzüberschreitung oder Grenzüberschreitung? Machen die eigentlich alles mit fertigem Text und fertigem Konzept oder agieren die auch frei?
Es gibt Gags, die geschrieben sind, die werden aber immer wieder verlassen und das, was ihre Stärke ist, ist das Improvisieren. Aha. Und auch zu sagen, wenn ein Gag schlecht ist und das wird dann auch verhandelt vor der Kamera. Also es ist ein bisschen eine österreichischere Variante der Lednerzeitung.
Also man kann sich auf YouTube auch bitterböse Nazi-Satiren
angucken.
Man kann
sich auf unserer Seite alle Sendungen anschauen.
Ja, und also ich könnte mir vorstellen, aber das wissen Sie besser als ich, dass es da auch die ein oder andere juristische Auseinandersetzung gegeben hat. Oder täusche ich mich da?
Nein, immer wieder, klar. Ja. Immer wieder gibt es das. Sind auch immer wieder Gratwanderungen sozusagen. Die FPÖ ist sicher nicht unser bester Freund und beschäftigt sich sicher regelmäßig mit der Sendung. Und wenn sie nicht so populär wäre, dann wäre sie wahrscheinlich auch schon längst abgesetzt. Aber so einfach geht das ja zum Glück nicht.
Also ganz anderes Beispiel, Manfred Deichs, einer, der als Karikaturist ja auch sehr, sehr, obwohl bitterbös oder gerade weil bitterbös, sehr, sehr erfolgreich war.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist fast inzwischen so ein bisschen ein seltsames Trademark von Österreich, wenn man Ulrich Seidel anschaut oder Thomas Bernhard oder Manfred Dykes oder etc., dass das sozusagen sich immer auch sehr stark mit den österreichischen Grauslichkeiten beschäftigt. Der Österreicher hat das auch ganz gern, sich da so ein bisschen in dieser Grauslichkeit zu suhlen. Das wird dann oft mit Humor verwechselt, aber in Wahrheit ist es einfach auch so ein bisschen, da steckt schon ein bisschen Selbstverachtung drin, glaube ich.
Aha.
Thomas Bernhard hätte vermutlich gesagt, Österreich ist kein Land, sondern eine Geisteskrankheit, aber das ist auch so fast schon eine Touristenattraktion geworden. Also die österreichische Bösartigkeit ist eigentlich ähnlich zur Mozartkugel fast eine Touristenattraktion.
Also wenn Sie diesen Claudius Seidel ansprechen, der dieses Projekt gehabt hat. Ulrich Seidel, Entschuldigung. Der dieses Projekt gehabt hat im Keller. Also das ist schon ein Eindruck und ein Einblick in ganz tiefe österreichischen Abgründe.
Ja, ne, der Keller ist auch in Deutschland wahrscheinlich ein Abgrund, aber klar, das ist das am liebsten hergezeigte Wohnorgan des Österreichs, ist der Keller. Und dort finden natürlich, da gibt es ja den Ausdruck Keller-Nazi auch. Also sozusagen, das ist vielleicht bei uns ein bisschen anders als in Deutschland, wo die Nazis auf die Straße gehen und demonstrieren. Bei uns wird das noch immer gerne im Keller praktiziert. Ja.
Und dann wird Führers Geburtstag gefeiert.
Ja.
Katja Habermann war Leutegast von Nicole Köster. Frau Habermann ist Anwältin, sie hat ihre Kanzlei in Hamburg und sie ist spezialisiert auf Erbrecht. Dass es dabei um sehr viel Geld geht, zeigt eine Zahl des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Danach werden in den kommenden Jahren bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland vererbt.
Meine erste Frage ist immer, was wollen Sie erreichen? Was ist das, was Sie bewegt, damit Sie ein Testament machen wollen? Ich denke mal, es ist eine Fürsorge für die nächsten Angehörigen, die Lieben, die ja dann zurückbleiben, wenn man selber verstirbt. Aber es gibt auch ganz viele andere Motivationen. Es gibt auch welche, die sagen, ich möchte unbedingt geregelt haben, dass die und die Person aus der normalen gesetzlichen Erbfolge nichts erhält. Oder mir ist es ganz wichtig, dass jemand, eine Institution beispielsweise oder eine gemeinnützige Einrichtung alles bekommt, weil in meiner Familie haben alle genug, ich möchte, dass das dahin geht. Sowas.
Ja, vermutlich so ein innerer Drang, aus dem die Menschen dann auch kommen.
Also entweder positiv oder negativ, es gibt beides.
Und können Sie festmachen, so grundsätzlich, so ein Alter, gibt es das auch, wann Ratsuchende kommen? Was ist so typisch?
Ja, ich würde eher sagen 60 plus. Es kommen auch Jüngere. Aber 60 plus ist so das, wo offenbar ein Umdenken einsetzt. Wobei ich immer sage,
woran liegt das?
Das kann ich gar nicht so genau beurteilen. Vielleicht, weil man sich mit der eigenen Endlichkeit noch klarer befasst. Viele sagen auch, ich kann es bezeichnen. Viele kommen und sagen, es ist was schiefgegangen. Sie haben mitbekommen, dass in ihrer Familie oder auch bei ihren Freunden oder Bekannten eben nicht testiert worden ist oder fehlerhaft testiert worden ist und es ist was schiefgegangen. Und das ist für viele eine Motivation, selber zu überlegen, möchte ich meinen Angehörigen zumuten, dass das auch passiert. Aber letztendlich kann das jeden von uns zu jeder Zeit treffen und wir sterben nicht dadurch, dass wir ein Testament errichten.
Man macht es sich nur so ungern so bewusst, vermutlich. Das hat ja auch mit unserer Kultur zu tun dann.
Das hat mit unserer Kultur zu tun. Dieses Probesterben, nachdem ich das gesagt habe.
Das ist etwas, was Sie empfehlen. Das ist eine Aussage von Ihnen. Ich empfehle Probesterben.
Ich empfehle Probesterben, weil viele machen sich nicht klar, was passiert, wenn. Und das ist im Grunde eine Sesamstraßenfrage. Nicht nur, was passiert, wenn ich, sondern auch, was passiert, wenn ein anderer vor mir oder wenn ein anderer kurz nach mir oder wenn zwei vor mir in anderen Konstellationen. Und da kommen viele und sagen, ich bin Probe gestorben und das Ergebnis hat mir gar nicht gefallen. Und dann machen sie sich bewusst, wenn ich das nicht tue, was mute ich anderen damit zu, die mir sehr wertvoll sind.
Und die Motivation ist es, dem Umfeld eben leichter zu machen, wenn schon so viel Trauer da ist.
Wenn jemand verstirbt, da passiert ja emotional so viel. Und wenn dann zumindest ein Leitfaden da ist, was mit dem Nachlass passieren soll, nämlich ein Testament oder auch eine Bestattungsanordnung. Eine Bestattungsordnung darf niemals ins Testament übrigens, aber eine Bestattungsanordnung heißt ja so und so möchte ich gerne bestattet werden. Das ist auch eine Fürsorge für die Angehörigen, die dann nicht selber überlegen müssen, was hätte er gerne, weil sie sind mit ihrer Trauer ja schon beschäftigt.
Also das ist ein extra Papier dann.
Auf jeden Fall.
Peter Brange schrieb das Bernstein-Amulett, das später dann als Zweiteiler für die ARD verfilmt wurde. Jetzt aktuell erscheint zum 70. Geburtstag der Bundesrepublik eine Familie in Deutschland. Nicole Köster hat Peter Brange gefragt, warum er mit seinen historischen Stoffen so erfolgreich ist.
Das ist mir selbst, ehrlich gesagt, auch ein bisschen Rätsel. Ich war kein besonders interessierter Schüler im Geschichtsunterricht. Ich habe immer so eine 3 oder 4 gehabt. Das war mir alles sehr, sehr trocken. Was mich aber immer sehr interessiert hat, waren große Geschichten. Und große Geschichten aus der Geschichte sind irgendwie mein Lebensthema geworden, ohne dass ich das gemerkt habe. Und ich glaube, es kommt noch was anderes hinzu, dass ich bei manchen Themen gedacht habe, damit musst du dich doch beschäftigen, historischen Themen. Und ich habe dann immer versucht, mir die Perspektive der damals lebenden Menschen einzunehmen, wie sie das wohl empfunden haben. Was weiß ich, wir nehmen mal sowas wie die Französische Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das sind heute abgestandene, verstaubte Parolen, die uns gar nichts mehr sagen.
Und hat bei Ihnen offensichtlich ein Kopfkino ausgelöst?
Hat bei mir ein Kopfkino ausgelöst. Ich habe den Roman Die Philosophin geschrieben und über die Enzyklopädisten, die damals eben für diese eingetreten sind. Und ich wollte mich einfach in die Position dieser Menschen hineinversetzen, wie sie das erlebt haben. Und das waren Menschen, die dafür Kopf und Kragen riskiert haben. Und diese Werte sind für uns ja heute noch von unglaublicher Bedeutung. Und um mir selbst zu vergegenwärtigen, was für eines Kampfes es bedurfte hatte, um diese Werte durchzusetzen, habe ich mich in die Akteure versucht hineinzuversetzen, um mir dabei auch gleichzeitig vor Augen zu führen, dass wir nie aufhören dürfen, für diese Werte zu kämpfen. Denn denen verdanken wir unsere heutige Form des Zusammenseins.
Aus der Philosophin, die Sie gerade erwähnt haben, wurde dann eine Trilogie. Aber dennoch ist es ja gerade bei historischen Romanen so, dass denen ein Etikett anheftet. Ja. So etwas, ja, das ist seichte Unterhaltungsliteratur. Es gibt Vereine, die sich gegründet haben, um dem etwas entgegenzusetzen. Spüren Sie diese Vorurteile?
Natürlich spüre ich die Vorurteile und die sind ja leider zu einem großen Teil auch berechtigt. Manchmal gibt es Mittelalterromane, da merkt man, das spielt im Mittelalter, merkt man daran, dass es keine Autos auf der Straße fahren und keine Zentralheizung gibt. Und damit hat sich's auch schon. Nein, aber wir gerade in Deutschland, wir haben ja eine großartige Tradition im historischen Roman. Ich nehme mal Leon Feuchtwanger, der wunderbare, der die Armenierverfolgung beispielsweise, das war Werfel, der die Armenierverfolgung beschrieben hat. Dann Henri Quatre von Heinrichmann. Ja, selbst die Buddenbrooks sind ja ein historischer Roman. Thomas Mann hat die 1908 geschrieben und dies erzählt ja einen Zeitraum von der Mitte des vergangenen Jahrhunderts bis zum Ende.
Wie kam dann dieses Etikett, weil vielfach so schlecht recherchiert wird?
Es ist einfach oft der Fall und dann bewegt man sich da völlig in Fantasieebenen rum. Ich habe einmal mit einer Autorin, deren Namen ich jetzt natürlich nicht nenne, zusammen eine Veranstaltung gehabt und sie hat vorher bekundet, wie großen Wert sie darauf legt, dass ihre Mittelalterromane noch möglichst präzise recherchiert sind. Und dann hat sie einen Dialog da drin und sie sagt, ich bin aber kein romantisches Mädchen. Ich meine, was für ein Historismus. Die Romantik hat es ein paar hundert Jahre später gegeben. Na, und diesen Begriff überhaupt eine Figur in den Mund zu legen. Es ist da leider auch vieles geschrieben worden, was dieses Genre ein bisschen in Misskredit gebracht hat. Aber ich denke, dann soll man nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern einfach fleißig gegen anschreiben und versuchen, es etwas seriöser zu gestalten.
Eins gehört. SWR 1.